Die Immigration der Dialektik, oder? Die Dialektik der Immigration. Versuch, einem Freund die Frankfurter Schule zu erklären. Hans, lieber Hans, oft fühlen wir uns in der Sprache so sehr zu Hause, dass wir nicht merken, wie die Wirklichkeit unter uns wegkippt. Und das Haus, es ist die Zuflucht eines Obdachlosen. Und hier stehen wir. Du möchtest die Frankfurter Schule erklärt haben? Ich werde den schwankenden Boden beachten, auf dem wir stehen. Mit unserer Sprache, mit unseren Begriffen, auf dem die Gedanken der Frankfurter Schule angesiedelt sind. Den schwankenden Boden der Wirklichkeit, ihren Spuren folgend, den realen wie den Gedachten, der Immigration wie der Dialektik, werde ich der Inadäquanz und der Verkettung von Sprache und Sache nachgehen, um sie an der Sache zu erfahren. Wie der Jongleur. Du hast das Gedachte rechts und du hast das Denken dieses Gedachten links. Einfach gesagt, du stehst vor der Welt und nun staunst du. Wie gelingt es dir, die Bälle zusammenzubringen? Du suchst die Möglichkeit der Erfahrung. Und das musst du beachten. Immer ist das Denken auch ein Stück Welt. Du bist es ja, der denkt. Und du isst doch, du trinkst. Du lässt dich anfassen. Und niemals ist die Welt ein Konglomerat von Einzelteilen. Etwas, sagt Adorno, ist immer mehr, als es ist. Es hat Teil am Allgemeinen, ist dir, dem Subjekt, zugewandt. Um sicher zu gehen, halte ich mich an Zahlen zunächst, an Fakten. Der Name Frankfurter Schule wird synonym gebraucht mit dem Institut für Sozialforschung, nachdem dieses sich nach 1933, in der Zeit seiner Emigration, einheitlicher als Schule herausgebildet hat. Man spricht von der Frankfurter Schule seit 1950, nach der Rückkehr aus der Emigration, als verschiedene Arbeiten wieder veröffentlicht wurden und erstmals Beachtung fanden. Du kannst also drei Epochen unterscheiden: Konstitution, Isolation, Anerkennung. Ich werde versuchen, diesen Weg der Frankfurter Schule, von der Konstitution bis zur Anerkennung, nachzuzeichnen. 1923 wurde das Institut für Sozialforschung gegründet, durch Max Horkheimer, Friedrich Pollock und Felix Weil, Philosophen und Ökonomen, die irgendwann in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts geboren wurden. Wobei sich Felix Weil in besonderer Weise dadurch auszeichnet, dass sein Vater, ein nach Argentinien emigrierter Getreidehändler, das Institut mit jährlich 120.000 Mark finanzierte. Schon fällt es mir schwer, bei den Fakten zu bleiben. Mach dir, bitte ich dich, einen Begriff davon, wie sehr die Geschichte des Instituts und damit die Gedanken der Frankfurter Schule mitten im Leben stehen. Die argentinischen Bauern dürften sich gewundert haben, hätten sie erfahren, wohin, wie sagt man, der Schweiß ihrer Arbeit floss, in projektierte Untersuchungen über die Geschichte der Arbeiterbewegung und die Ursprünge des Antisemitismus. 1924 wurde das Institut locker, und zwar durch Finanzierung eines Lehrstuhls der Frankfurter Universität angegliedert. Ein Institutsgebäude wurde errichtet, im Stil der kritisierten neuen Sachlichkeit. Es ging bei der Gründung des Instituts um die Überprüfung marxistischer Theorie. Die russische Revolution und damit die zur Wirklichkeit gewordene Möglichkeit des Sozialismus schien eine Neuorientierung zu fordern. Eine neue Form der Praxis wurde gesucht, wobei unter Praxis im Gegensatz zum mechanischen Handeln, das über die Reflexion zur Wirklichkeit zurückkehrende gemeint ist, gesucht wurde, wie oft schon und wie oft noch, die Verbindung von Theorie und Praxis. Zu Statuten erklärt wurden, mehr Forschung als Lehre zu betreiben, das Bekenntnis zu materialistischer, marxistisch orientierter Methode und eine diktatoriale Leitung, was später zur Dominanz Horkheimers führte. Beachte den Widerspruch darin zur eigenen Theorie, die als wichtigste gemeinsame Voraussetzung vorgibt, das den Einzelnen vor dem totalitären Ganzen erretten zu wollen. Zunächst wurden Dokumente gesammelt zur Geschichte der Arbeiterbewegung. Nach 1927 schwenkte das Institut ab von der an Faktizität interessierten marxistischen Linie zu liberaler Theorie. 1930 übernimmt Horkheimer die Führung. 1931 wird, angesichts der bedrohlicher werdenden politischen Situation in Deutschland, ein zweites Institutsbüro in Genf eröffnet. Das Stiftungskapital wird nach Holland transferiert. Du siehst, das Institut war auf alles, auf fast alles vorbereitet. Und hier, Hans, nachdem ich so viele Fakten summiert habe und die Frankfurter Schule sich im Übergang befindet, von der Konstitution zur Isolation, hier werde ich den Sprung in die Theorie wagen. Die Lehre der Frankfurter Schule, wenn man sie so bezeichnen darf, denn eigentlich besteht der Inhalt dieser Lehre darin, keine zu sein, versteht sich als kritische Theorie. Ihre Methode? Wenn man von Methode sprechen kann, wo es um die Negation der Methode als Überwältigung des Inhalts geht, ist die negative Dialektik. Wie fangen wir an? Wie viele Widersprüche das sind, wunderst du dich? Erinnerst du dich an den Jongleur? Wer glaubt denn, er wolle die Bälle zur Deckung bringen, wenn doch sein einziges Ziel es ist, sie in ständiger Bewegung zu halten? Diese Möglichkeit der Erfahrung sucht die Frankfurter Schule nachzuvollziehen. Du hast das Ich und den Gegenstand, dich und die Welt. Du bestimmst den Gegenstand deiner Welt. Wie? Indem du ihn beschreibst oder ihn zu ergründen suchst. Indem du also festhältst, wie er dir erscheint oder aber einer imaginären Wahrheit auf der Spur, wie er ist, wie er sein könnte. Im ersten Fall bist du Positivist. Du hältst dich an die Fakten und, folgerichtig, da du nicht eine Erscheinung gleichzeitig mit der anderen annehmen wirst, denn du siehst das Auto entweder im Stillstand oder wenn es fährt, und gefährlich lebst du, wenn du dich nicht entscheiden kannst. Darum hältst du dich mit den Fakten zusammen am Satz des Widerspruchs fest. Erkennst du aber an, dass das Auto, das jetzt noch steht, demnächst möglicherweise fahren könnte, siehst du weg vom Satz des Widerspruchs und verfällst der Modalität der Zeit, so wirst du zum Dialektiker. Etwas kann mehreres sein, anderes, sagst du. Oder auch, etwas ist nur es selbst im Gegensatz zu anderem. Oder auch, etwas ist nur es selbst, indem es nicht es selbst ist. Denn wie willst du, ohne den Fixpunkt eines stehenden Autos, die Bewegung wahrnehmen? Und du starrst so lange auf den Gegenstand, bis er sich bewegt. Nun kannst du dich darauf verlassen, dass du Herr der Lage bist, den Gegenstand, die Gefahr, das Auto, das auf dich zurollt, vollständig erkennst. Du setzt dann eine prinzipielle Identität von Subjekt und Objekt, von dir und dem Gegenstand, und glaubst, dem Gegenstand der Gefahr, wie immer vermittelt, wie viel du auch in dieser Schrecksekunde siehst, gewachsen zu sein. Dann hast du es dir in der positiven Dialektik Hegels eingerichtet. In stetiger Spirale steigst du zur Wahrheit der Erkenntnis auf, in kleinen Teilschritten, den Momenten des Stillstands, die Lage sichtend, den Gegenstand festhalten durch fortgesetzte Konkretion, wobei der bestimmtere Gegenstand immer auch der entwickeltere ist, der höhere, eben der subjektivere. Du ordnest ihn dem Primat deines Denkens unter, um nicht überrannt zu werden. Hast du dich gerettet, so den Gegenstand zu seiner Wahrheit geführt, glaubst du. Das Ganze also ist die Wahrheit, sagt Hegel. Adorno widerspricht. Das Ganze ist das Unwahre. Wie kommt er dazu? Ach, Hans, hast du die vielen Zufälle vergessen? Willst du sagen, du seist Herr der Lage, wenn doch, und hier sollten 1000 Einzelargumente stehen, die das Straßenbild, die technische Überperfektion der Autos, die psychische Konstitution der Menschen, der Fahrer, Fußgänger und festhalten. Festhalten, wie sie sind, in ihrer einzigartigen Bestimmtheit, in ihrer Negation jedes Zusammenhangs. Du gibst sie auf, die Herrschaft über die Welt. Du wirst überwältigt von der Realität. Du versuchst, sie zu bestimmen. Und hier bleibst du. Anders als Hegel, der keinen an sich, also außerhalb des Subjekts bestehenden Gegenstand anerkennt, sondern ihn aus dem Besonderen herauswachsen, über das Besondere fort festhalten will, in einem Kreis, einer Spirale, die vom bloß Abstrakten über die nähere und nähere Bestimmung der Wirklichkeit zum strahlenden Sieg der Vernunft führt, zum Sieg des absoluten Subjekts der Idee, worin er den Gegenstand als einen anderen und nun doch erst eigentlich als ihn selbst angeeignet, bewahrt, gerettet glaubt. Anders als Hegel erkennt die Frankfurter Schule den Gegenstand an. Was bist du für ein Herr der Welt, könnte sie fragen, wenn du die Welt erschlägst. Deine Herrschaft ist Schein. Denn so sicherer du dich fühlst, den Dingen gegenüber, den Ereignissen, den Menschen, dem anderen überhaupt, umso mehr hast du den Aufstand dieses Fremden zu fürchten, zu dem du jeden Kontakt verloren, dessen Leben du deinem Falschen geopfert hast. Schweigen die Dinge, so hast du kein Gegenüber, so hast auch du keine Sprache mehr. Hier übrigens kannst du sehen, wie sehr die Theorie der Frankfurter Schule zur Grundlage moderner Umweltbestrebungen geworden ist. Aber merke auch, wie leicht es dir fällt, von der toten Natur zu reden und wie wenig du damit noch sagst, ja, noch denkst. Die Dialektik Hegels ist, kannst du sagen, ausgewandert aus dem Lande der Herrschaft. Sie befindet sich in der Emigration. Die Frankfurter Schule auch. Am 30.01.1933 übernehmen die Nationalsozialisten in Deutschland die Macht, nachdem sie mit einem Drittel der Stimmen als Volksvertreter in den Deutschen Reichstag gewählt wurden. Das Institut in Frankfurt wird wegen staatsfeindlicher Tendenzen geschlossen. Die Mitglieder emigrieren nach London, Paris, in die USA 1934, wo das Institut der New Yorker Columbia Universität angegliedert wird. In den USA werden sie konfrontiert mit dem American Way of Life, einem schrankenlosen Positivismus einerseits, andererseits mit der latent, aber umso wirksamer wirkenden antisemitischen Stimmung der Amerikaner, die, und jetzt Hans, pass auf, das Institut noch 1939, zu einer Zeit also, als deine und meine Landsleute, angefangen bei Frau B., enden bei Herrn Y., schon längst von der Erniedrigung zum Mord übergegangen waren, um auch da die angebliche Grenze von ideellem und materiellem mühelos zu überschreiten. 1939 noch halten die Institutsmitglieder fest, dass der Antisemitismus der Regierung vom deutschen Volk mit Abscheu quittiert wurde. Du bist sprachlos? Wie gelingt diese Täuschung? Du hast dich und die Welt, die Sprache und die Welt. Sind sie korrelierbar? Du denkst, etwas ist so, aber es ist anders in Wirklichkeit. Wie in einem riesigen Kino stehst du auf der Straße und? Oben, ganz oben auf dem Dach des Berliner Europacenters oder anderswo, in allen Medien zu aller Zeit, siehst du das Wort Frieden rotieren, rundherum und groß und schön, so schön, dass es sogar die Leute in der DDR sehen dürfen. Und mit allen friedliebenden Leuten zusammen starrst du begeistert nach oben, begeistert über diese ganz neue Möglichkeit. Und unten? Unten fahren behende Panzer vorbei, LKWs mit Raketenteilen, Jeeps mit Soldaten. Hast du es nicht gesehen? Du siehst es, aber du nimmst es nicht wahr. Du starrst nach oben. Du hörst den Medien zu. Du erkennst nicht, dass es zwar eine Friedensbewegung, aber eine Kriegsbewegung gibt. Was können wir tun? Wie die Welt in Einklang bringen mit uns? Die Erscheinungen anstarren, bis sie sich bewegen? Und gib es doch zu, das Wort Frieden magst du schon lange nicht mehr hören. Als sei dies das Ziel gewesen, hat man es dir tagtäglich vorgetragen. In Amerika versickert der anfängliche Marxismus des Instituts infolge von Anpassung an die herrschenden Normen, der Lebenskampf und Machtkämpfen, bei denen Horkheimer die Leitung behält. Die Auseinandersetzung wird, verbal radikaler nun, auf kultureller Ebene geführt. Anfang der 40er Jahre beginnen finanzielle Schwierigkeiten. 1941 zieht das Institut teilweise um nach Kalifornien. In den 30er, 40er Jahren werden mehrere empirische Untersuchungen durchgeführt. Über Autorität und Familie, das Ausmaß des Antisemitismus in der amerikanischen Arbeiterschaft, den autoritären Charakter. Sie wurden nur teilweise veröffentlicht, weil man sich über ihren Sinn nicht klar war, denn tatsächlich, inwieweit repräsentieren Umfragen, also noch so fein herausgearbeitete psychische Strukturen Einzelner, die Wahrheit, oder darf man den Individuen zur Last legen, was die Gesellschaft ihnen antut? Auch, weil man es nicht wagte, die negativen Ergebnisse, zum Beispiel erwies sich, dass praktisch die gesamte amerikanische Arbeiterschaft antisemitisch eingestellt war, in dem gar nicht so gastlichen Gastland zu veröffentlichen. Die Frankfurter Schule hat, wie du siehst, Selbstzensur geübt. Sie war in der Emigration. In deren Licht treten Unterschiede deutlicher hervor. Keine Zugehörigkeit zu was oder wem auch immer kann dir, dem Einzelnen, ein Recht garantieren. Schärfer noch als in der undeutlichen Beleuchtung einer natürlichen Umgebung werden, wie mit dem Blitzlicht, die Konturen des Individuums gegen die der Gesellschaft hervorgehoben, für die es, er, du, zum Fremden wird. Diese Konfrontation von Masse und Einzelnen ist Thema eines 1939 in der Institutzeitung veröffentlichten Aufsatzes von Walter Benjamin. Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, der zu dem Ergebnis gelangt, dass die neuartigen technischen Mittel mit ihrer Verwertung im Produktionsprozess durch überkommene Eigentumsverhältnisse gebremst zum Aufstand der Technik führen. Das, was den Menschen grundlegende Möglichkeiten eröffnen könnte, Freiheit endlich, dass die Entwicklung der Technik im Dienste Einzelner die Katastrophe heraufbeschwört, das Schauspiel Krieg. Das ist keine Frage der Mittel, Hans, keine Verurteilung der Technik, keine Maschinenstürmerei. Es ist eine Frage der gesellschaftlichen Verhältnisse. Du weißt nicht, was ich meine? Hast du mir nicht erzählt, wie oft du, fassungslos und schnell, als nächtlicher Taxifahrer an Schichtarbeitern, an Massen von übermüdeten Arbeitern vorbeifährst und denkst, wozu dann Maschinen? Ist Krieg der Ausweg aus der Sackgasse, in die der Frieden hineingeraten ist? So schließt Benjamin seinen Aufsatz, steht es um die Ästhetisierung der Politik, welche der Faschismus betreibt. Der Kommunismus antwortet ihm mit der Politisierung der Kunst. An diesem Satz übrigens kann ich dir ein fast bizarres Beispiel von Selbstzensur zeigen. Die Frankfurter Schule hat in der amerikanischen Veröffentlichung Faschismus, soll man sagen, entschärft, gereinigt oder was soll man dazu sagen, zur totalitären Doktrin neutralisiert, den Kommunismus zu konstruktiven Kräften der Menschheit verallgemeinert. Um dieser Reinigung willen werde ich den Philosophen Walter Benjamin hervorheben, zu Lasten der Zeit und der anderen namenlos gebliebenen Mitglieder des Instituts. Benjamins Sprache, um deren Prägnanz er akademisch gescheitert ist, kann ich an dieser Stelle nicht gerecht werden. Viele seiner Gedanken tauchen unversehens bei Adorno auf. In der manchmal fast wörtlichen Anlehnung aber findest du eine grundlegende Divergenz. Für Adorno gab es keine Zukunft. Er hat moderne Phänomene, den Film zum Beispiel, kompromisslos verurteilt, während Benjamin ihnen eine zukunftsweisende Perspektive zuordnet. Und du? Erkennst du die Verdummung? Akzeptierst du sie als unausweichlich? Würdest du, mit Adorno sagen, der Einzelne macht, wenn ihm wieder und wieder und mit äußerster Exaktheit und doch nicht wirklich, wie im Film, etwas vorgesetzt wird, die Augen zu, ergibt er sich zur Masse? Oder gestehst du mit Benjamin den Vervielfältigungstechniken der Gegenwart die Möglichkeit zu, dass sie den Einzelnen in der Masse sehen lehren? Die Frankfurter Schule hat Walter Benjamin, der ihr frei, durch Mitarbeit an der Zeitung, verbunden war, manchmal unterstützt. Sie hat ihn ebenso während seines Exils in Paris, das 1940 durch Selbstmord bei Porbeau an der spanischen Grenze aus Angst vor der Gestapo endete, finanziell unter Druck gesetzt. Gibt es die Wahrheit, Hans? Die Philosophie ist auf der Suche danach. Aber gibt es eine einzige Wahrheit, die der Sache Recht gibt und dem Gedanken, dem Einzelnen und der Allgemeinheit, dir und der Gesellschaft, den von der Moral der Gesellschaft gehetzten Immigranten und ihrem Anspruch, moralisch zu handeln, zugleich? Die Frankfurter Schule hat sich im Zickzackkurs zwischen dem Polen Individuum und Gesellschaft bewegt. Sie hat getan, was sie konnte, um den Einzelnen zu retten. Sie hat getan, was sie musste, um der Gesellschaft Genüge zu tun. Wenn du jetzt fragst, wie Adorno und Horkheimer es im Zusammenhang mit ihren empirischen Untersuchungen getan, die sie trotz allem durchgeführt haben, kann man dem Menschen zur Last legen, was die Gesellschaft ihm antut? Kann man es? Wenn du fragst, so gelangst du, wenn nicht zur Wahrheit, doch zu dem einen Schluss. Sollte es Wahrheit geben, so müssen wir sie in der Form der Allgemeinheit, in der Gesellschaft suchen und dann ihr verändern, was den Einzelnen zerstört. Herbert Marcuse folgend und Erich Fromm, zwei Abtrünnigen der Frankfurter Schule, unternehme ich nun einen Exkurs ins Glück. Die Kritik der Gesellschaft, sagt Marcuse, kann nicht von einer philosophischen Lehre aus bewerkstelligt werden, sondern wird zur Aufgabe historisch-sozialer Praxis. Sollen wir also handeln? Und können wir das? Aber wie? Der Moral folgend müssen wir es. Können wir es aber auch? Um dir die Differenzen innerhalb der Frankfurter Schule zu erklären, zitiere ich Freud herbei, dessen Lehre seit den frühen 30er Jahren vom Institut beachtet wurde. Erinnere dich an den Jongleur. Nimm an, er vertrete die Stellung eines durch und durch von der Gesellschaft berührten Individuums. Und er jonglierte mit den Bällen Gesellschaft links und freies Individuum rechts. Was geschieht? Kein Spiel gelingt ihm. Freuds, von Horkheimer Adorno übernommene Theorie besagt, dass in der Kindheit die zur Neurose führenden Konflikte zwischen Es und Über-Ich, Trieben und gesellschaftlichen Normen, gewissermaßen in die Psyche des Menschen hineinzementiert werden. Er antwortet mit Aggression oder Sublimierung, ausgesperrt vom Glück, das er nur als Bild in der Erinnerung oder als negative Utopie bewahrt. Vorausgesetzt wird, dass die durch organisierte Arbeit repressive Gesellschaft keine friedliche Übereinkunft mit den im Es angesiedelten Trieben, kein Glück zulässt, keines erlaubt, und zwar jede, die Gesellschaft per se. Nimm den rechten Ball, lass ihn hochfliegen und höher. Fromm greift Freud vom individuellen Standpunkt aus an. Er bescheinigt dem Ich des Menschen Kraft genug, um die Gesellschaft zu überwinden und die Widersprüche seiner Entwicklung zu überstehen. Der Jongleur fängt den Ball wieder ein. Kann es Wahrheit geben innerhalb des Falschen? Gibt es Freiheit inmitten von Unterdrückung? Die Frankfurter Schule hat Fromm vorgeworfen, Er glättet die herrschenden Widersprüche. Sein Glauben an die Einheit der Person, die doch in Wirklichkeit von den Ansprüchen der Gesellschaft zerrissen sei, bis zum Zerfall des Individuums schlechthin, sei affirmativ, staatserhaltend. Die Natur-Umwelt-Körner-Freaks, Hans, sollten sich dieses Tabu über eine auf der heile Weltinsel praktizierten Utopie hinter die Ohren schreiben, bevor diese im Nebel versinkt. Marcuse sieht, und nun folgen wir dem linken Ball, eine durch Revolution möglich gewordene zukünftige Gesellschaft, in der die Arbeit und damit die von Freud vorausgesetzte Repression durch perfektionierte Mittel zurückgenommen werden kann. Eine Welt, in der eine mit Vernunft glücklich liierte Fantasie die Zwänge des Alltags überfliegt. Die Mittel dazu haben wir längst, stellst du fest. Aber die Zwänge haben sich verstärkt. Sieh doch den zum Outlaw gestempelten Arbeitslosen an, dem es versagt wird, diese winzige Möglichkeit der Freiheit zu genießen. Auch für Marcuse hat sich das Bild der Wirklichkeit verdunkelt. Seine Hoffnung, nach der Zerschlagung des Faschismus werde eine freie Gesellschaft möglich, hat sich nicht erfüllt. Übrigens trat Marcuse in den 40er Jahren in den Dienst des amerikanischen State Department, um die Kriegsanstrengungen gegen Hitler zu unterstützen. Er blieb dort bis zum Beginn des Koreakrieges. Horkheimer, Adorno haben diese Möglichkeit von Praxis, ebenso wie die Studentenunruhen der 60er Jahre, im Gegensatz zu Marcuse als eine immer falsche zurückgewiesen. Das Bild der Wirklichkeit hat sich für Marcuse verdunkelt, seit sogar die Möglichkeit des Glücks, dieses für die Frankfurter Schule allerempfathischsten Begriffs, der alle weitere Argumentation überstrahlt und Licht wirft auf die gesamte kritische Theorie, seit selbst die Möglichkeit des Glücks zur produzierten Wirklichkeit wird und damit verfällt. Denn Glück, was denn, wenn nicht Glück, ist dann nicht Identität, an empirische Einzelheit, ist an dich und nur dich gebunden. Du erfährst Glück durch, wen auch immer. Aber du bist es, der es erfährt. Niemand kann es dir vermitteln. Stellvertretung ist einmal ausgeschlossen. Ein Glück, sagt die Frankfurter Schule, das von der Kultur- und Freizeitindustrie, von Radio und Fernsehen dargeboten, das verkauft wird und den Menschen als Masse, was ist denn das, frei Haus zur Verfügung steht, ist keines. Das musst du wissen. Es ist von innen ausgehöhlt. Und schlimmer noch, ohne dass wir es merken. Und siehst du, wenn wir es nicht merken, wer vollzieht die von Marcuse angenommene Revolution? Eine kleine Schar Sensibler? In seinen späten Werken ist Marcuse in die Sackgasse geraten, das konkrete Subjekt der Revolution nicht mehr identifizieren zu können. Wie sind wir hineingeraten in diese so fatale, so absurde Situation? In eine Gesellschaft, in der, so Adorno und Horkheimer, der Gedanke zur Ware, die Sprache zu deren Anpreisung wird. In eine Gesellschaft also, die jede Möglichkeit der Individuation ausschließt, oder besser, nein, gefährlicher, einschließt. Adorno und Horkheimer haben versucht, diese Frage in der Dialektik der Aufklärung zu beantworten. Wo beginnt sie, die Aufklärung? Wie? Sie beginnt zweischneidig. Irgendwann in grauer Vorzeit lebte der Mensch inmitten der Natur. Er benennt sie. Es reicht ihm nicht. Er fürchtet sie. Er beginnt sie zu ordnen. Und siehst du, hier beginnt auch der Doppelaspekt der Aufklärung. Diese Ordnung nämlich, so sehr sie den Menschen aus der Willkür zufälliger Naturkatastrophen befreit, indem sie ihn verstehen lehrt, und das bedeutet Handeln, so sehr unterwirft sie ihn doch auch dem Machtanspruch seines eigenen Prinzips, der selbstverschuldeten Fremdheit der Dinge. Unter der Projektion des Subjektiven erstarrt die Natur zu bloßer Objektivität. Das Leben der Dinge wird vernichtet. Was bleibt? Ein vor Entfremdung ausgelaugter Mensch. Und, wohlgemerkt, dieser grundlegende Akt der Verschuldung, der die Welt in Täter und Opfer, in Herrscher und Beherrschte spaltet, ist durch keinen noch so fix geplanten Schachzug des Wirtschaftssubjekts Z wieder gut zu machen, um weltfreundliches Papier oder mehr Frieden durch weniger Waffen zu produzieren. Dialektik der Aufklärung meint eben dies, das mit der ursprünglichen Trennung von Mensch und Natur, in der der Mensch sinngebend einem sinnlosen Gegenstand gegenübertritt, er sich nicht nur aus den Fängen der Natur befreit, sondern zugleich sich in den Fängen seiner eigenen Vernunft verstrickt, also auf zwei Fronten verliert, mit Entfremdung und Abhängigkeit bezahlt. Denn wie sieht es aus? Du verfügst über alle Mittel der Konsumtion. Du hältst Werkzeug und Werkzeug und Werkzeug, Nahrung und Genussmittel und Freizeitgestaltung dazu, solange du genug dafür arbeitest. Du kannst der Natur, in diesen technischen Grenzen, frei gegenübertreten. Aber ist es denn noch die Natur, der du gegenübertrittst? Und bist es du, der und der Mensch, mit den und den Zielen, der der Natur gegenübertritt? Bist du es, der die Würde des Spülmittels braucht, oder braucht das Spülmittel dich für seine Würde? Und fall nur nicht auf die alte Aporia rein, du, die Schildkröte, sei es schneller als selbst Achill. Die sinnentleerten Gegenstände erhalten wieder einen Sinn. Gut, aber was für einen? Jeden. Schon der Mythos für Aufklärung. Er setzt den Menschen die Götter gegenüber, die, stellvertretend, ihm die Natur beherrschen, ihn selbst aber zur Kreatur erniedrigen. Die Aufklärung geht dem Mythos unter, denn das Prinzip der Systembildung, der Wiederholung, das sie bis hinein in das verdinglichte Geschehen des kapitalistischen Marktes auszeichnet, entspricht der Schicksalsverfallenheit, mit der der Mythos gedroht hatte. Für beide gibt es kein Entkommen. Die Macht des Subjekts, dieses geschichtlichen Produkts stetiger Naturbeherrschung, ist in Wirklichkeit Ohnmacht. Es gelangt ja über seinen Kreis, seine Identitätssetzung, niemals hinaus, niemals zu wirklichem Leben, so wie der antike Mensch nie seinem Schicksal entrinnen konnte. Oder doch? Aber für Adorno und Horkheimer gibt es ja keine Zukunft. Keine Perspektive also. Du betrachtest alles, den geschichtlichen Gegenstand wie das Kunstwerk, wie die empirische Untersuchung, aus dem Fluchtpunkt deiner Gegenwart heraus. Du hast eine Perspektive. Und zwar sind die Linien, die du zu verfolgen hast, Benjamin gemäß, diejenigen des Leids, denn um der hoffnungslosen Willen ist uns die Hoffnung gegeben. Deren mögliche Erlösung ist das Licht, aus dem heraus sich die perspektivischen Linien deines Fluchtpunktes Gegenwart konstituieren. Aber das Glück, dieses andere Licht, der Frankfurter Schule erscheint es im Negativ. Unerreichbar? Für Adorno und Horkheimer schon. Der Zeitpunkt der Praxis, sagen sie, sei versäumt. Suchen wir den Fluchtpunkt Gegenwart auf. Horkheimer und Adorno befinden sich, während sie die Dialektik der Aufklärung schreiben, zu Beginn der 40er Jahre also, noch in der Emigration. Veröffentlicht wird das Buch 1947, nach dem Krieg, unverändert, so, als hätte sich für die Autoren nichts geändert. Der Weg, den sie suchen, führt zwischen Positivismus und Lebensphilosophie hindurch, zwischen der Ideologie der Fakten, die den Menschen, und der Ideologie des Ich genieße den Augenblick, die die Dinge vergewaltigt und damit die Menschen in die Flucht schlägt, sie um die Möglichkeit ihrer Veränderung betrügt. Wie aber kann ich die positiven Implikationen der Aufklärung retten? Wie kann ich mich mit der Welt auseinandersetzen, ohne den mythischen des Herrschaftsprinzips zu verfallen? Wie kann das Denken gegen sich selbst denken? Eine denkbare Versöhnung gibt es für die Frankfurter Schule nur innerhalb der Kunst. Zur Ästhetik also. Betrachtest du ein Kunstwerk, so erhältst du einerseits den Inhalt dieses Werkes, die Geschichte, Figurenzeichnung, Handlungsverlauf und so weiter, diejenigen Elemente, mit denen das Kunstwerk spiegelbildlich die Welt zeichnet. Diese aber gelangen nicht wahllos in das Werk, zufällig, sondern bestimmt. Sie erscheinen im Lichte einer Form, die derjenigen der Welt nicht kongruent ist. So findest du in jedem Kunstwerk Objektives, die Daten der Welt, die die Kommunikation garantieren, indem sie eine Verbindung herstellen, vom Werk zur Welt, vom Autor zum Leser. Und du findest Subjektives. Kunst leitet sich ja von Können her und impliziert wissende Handlung, ihre Schranke gegen die Welt. Worin unterscheidet sich ein Kunstwerk vom bloßen Gegenstand? Man spricht von dem schönen Schein der Werke und meint damit, dass etwas an ihnen ist, gemeinhin Schönheit genannt, das über die wirkliche Welt hinausragt, sie, Adorno würde sagen, intentionslos, zu einer wie auch immer gearteten Wahrheit führt. Was heißt das? In welchem Verhältnis steht der schöne Schein der Werke zur Welt? Was scheint da? Was erscheint? Und was ist überhaupt Schein? Schein ist, dialektisch gesehen, der Widerschein der Wahrheit. Er enthält also zwei Momente. Ein wahres, spiegelt er doch die Wahrheit, und ein unwahres, denn er spiegelt sie ja bloß. Ist es nun die Wahrheit, die da erscheint, oder ist sie es nicht? Es ist Wahrheit, was die Kunstwerke uns entgegenhalten. Aber es ist nicht die reine Wahrheit, denn wozu brauchten wir den Schein, wenn die Welt an sich schön und in Ordnung und die Schönheit uns klar vor Augen lege? Keine reine Wahrheit also. Wie dann erscheint sie? Die Wahrheit der Kunstwerke erscheint nicht in deren Form und nicht im Inhalt. Sie ist nicht fassbar, denn die Werke transzendieren ja die Welt, weisen über sie hinaus. Und was an ihnen der Schönheit gleichkommt, soll über das Machen hinaus, mit der sie der Welt ihren Anteil am Subjektiven entgegenstellen, auch teilhaben an einem möglichen Objektiven. Etwas ist in ihnen, was noch nicht in der Welt ist. Und dass dieses Etwas ist und doch noch nicht in der Welt, sprechen sie unausgesprochen aus. Erinnerst du das Problem der Frankfurter Schule? Wir standen, bevor wir in die Ästhetik abgeglitten sind, vor der Frage, wie das Denken möglich sei und doch dem Gegenstand sein Recht ließe, wie ich von etwas reden könnte, ohne es, als die immer schon stärkere, nebenbei und in einem winzigen Augenblick der Gleichgültigkeit zu verlieren. Denn ich bin es ja, die redet, und der Gegenstand, in meiner Sprache nichts. Vor der Frage, wie du, wie die Kunstwerke, Wahrheit auszusprechen vermögen, ohne der Welt, den Gegenständen und damit eben der Wahrheit, mit dieser aber dir selbst, in den Rücken zu fallen. Auch die Kunstwerke ahmen, wie wir mit unserer Sprache, etwas nach. Aber sie schließen sich in sich zusammen. Wenn Adorno von der Mimesis der Kunstwerke spricht, meint er die Ähnlichkeit der Werke mit sich selbst. Nicht der Welt also gleichen die Werke sich an. Sie nehmen deren Momente und gruppieren sie neu, herrschaftslos, so, dass jedes dem anderen gerecht wird und so, dass in dieser Konstellation der Schein als Schein erscheint. Denn die Kunstwerke reden ja von etwas, von einem Etwas, das es nicht gibt. Schönheit, sagt Adorno, entsteht dann, wenn diese Mimesis, die Nachahmung eines Gegenstandes durch sich selbst, zum Ausdruck wird. In einem Schlussverfahren ohne Begriff und Urteil werden die Kunstwerke dem Anspruch der kritischen Theorie gerecht, etwas, die Wahrheit, ohne Identifikation dennoch festzuhalten. Sie sind die Statthalter des Nicht-Identischen. Und ist dir die Abstraktion der Sprache aufgefallen? Sie mag darin begründet sein, dass Adorno von der Musikkritik herkommt. Andererseits aber auch ist es die konsequente Sprache einer vom Bilderverbot ausgehenden Philosophie. Nicht für sich bestehen die Kunstwerke, so sehr gerade die authentischen sich vor der Wirklichkeit verschließen. Nicht um der Schönheit willen sind sie schön, so sehr gerade der Schein der Schönheit auf nichts anderes verweist als auf sich selbst. Gerade in der Verweigerung, den Grund dieses Scheinens auszusprechen, quittieren sie den Bestand der Realität als einer schlechten. Ideell, in ihrer jeweiligen Sprache und materiell verweisen sie auf den Fortbestand des Unmöglichen. Es gibt kein Denkmal der Kultur, sagt Benjamin, das nicht auch eines der Barbarei wäre. Was denn schließt jedes von ihnen ein? Vom Beginn seiner Drucklegung an Geschäftsinteressen, bis hinein in das Klima der Unterdrückung, in deren Umkreis sie existieren, ja, zu existieren vermögen. Und sieh nur einmal an, welch gewaltige Menschenmasse, von Lektoren bis Redakteuren, die Kunstwerke ernähren müssen. Von wie vielen sie auf die Erde zurückgezogen werden, wenn sie, im leichten Schleier ihrer Schönheit, dem Ideenhimmel zuzustreben meinen. Die Wahrheit, so wird vorausgesetzt, braucht den Schein. Gibt es eine? In den Kunstwerken erscheint ein Spiegelglanz davon. Und es ist, als würdest du am Ufer des Meeres stehen, Spiegelungen der Wellen sehen und vermuten unten, tief unten, am Grunde des Meeres, wo du, wegen Sauerstoffmangel vielleicht, niemals hinkommen wirst. Am Grunde dieses Meeres das abgrundtief, das Leiden vom Glück, die wahre Realität von der falschen trennt, gäbe es einen geheimnisvollen Gegenstand. Und wie schön sind schon seine Spiegelungen, der diese Bilder der Wellen, den konfigurativen Reflex der Wahrheit in Farbe und Form, für dich hervorruft. Den Kunstwerken, sagt Adorno, ist Schönheit als Widerstand gegen bloßes Dasein eigen. Das musst du dir merken, Hans. Hier ist die Welt. Ihr entgegen steht das Kunstwerk. Es zeichnet kein Bild, keine Utopie. Warum? Weil die Welt darin im Falschen versöhnt wäre, das Leiden aber betrogen. Wie steht es inzwischen um die Welt? 1950 kehrt das Institut zur Schule gefestigt, zögernd, einige Mitglieder bleiben in Amerika, aber dennoch nach Frankfurt zurück, in die Bundesrepublik Deutschland. Finanziert wird es nun, da eine Inflation in Argentinien die Mittel Felixweils reduziert hat, von amerikanischen Besatzungsoffizieren aus dem sogenannten McCloy-Fonds. Ein Institutsgebäude wird errichtet im Stil der kritisierten nur in Sachlichkeit. Und siehst du, indem ich dies sage, muss ich einhalten. Da geht es hoch her bei der Einweihungsfeier. So wie du staunst, wenn du dich, interessiert nun, nach Äußerungen der Frankfurter Schule zur neuen Sachlichkeit umsiehst. Da gibt es ja welche dafür und dagegen und dafür, aber auch wieder dagegen. Was also? So wird dieser bundesrepublikanische Auftakt und die Jahre, die folgen, zu einem Spektakel, das, schärfer als es ein gegen sich selbst denkendes Denken vermöchte, die Gegensätze aufreißt, den unüberbrückbaren Abgrund, der zwischen Sprache und Welt liegt, zwischen der Theorie der Frankfurter Schule und dem Leben ihrer Mitglieder. Schönberg wird gespielt bei dieser Einweihungsfeier, unter Missachtung der Musik, als Statthalter des Identischen. Wichtige Personen des kulturellen Lebens treten auf, so, als läge eine ununterbrochene Tradition zwischen der Bundesrepublik und dem Deutschland der Weimarer Republik, wird der Abgrund der Barbarei zugeschmiert. Reden werden gehalten und reden und reden. Die Isolation, die das Institut in der amerikanischen Immigration teilweise bedroht hatte, ist der Anerkennung gewichen. Bei ungezählten Medienauftritten siehst du die Mitglieder, bei Empfängen, Preisverleihungen abgebildet neben Adenauer. Du magst es nicht hören? Schließ die Augen nicht. Das ist die Realität. Du musst die Gegenstände anstarren, bis sie sich bewegen. Es ist, als wenn diese kritische Theorie, die fest auf der Erde zu stehen meinte, plötzlich zu stolpern beginnt, zu stürzen, als wenn sie, im Lichte ihrer Handlungen betrachtet, zu dem ihr anderen geworden ist, zur ewigen Wiederholung des, weil er nichts Konkrete mehr fixierten, immer gleichen. Als wäre auch die Dialektik zurückgekehrt aus der Immigration. In einem der abgelegensten, der verfallensten Londoner Vororte, in einem abbruchreifen Haus, haben wir einmal eine Irrsinnsmaschine gesehen. Du sprichst einen Ton hinein, einen kurzen, noch so hässlichen, und eine Melodie kommt heraus. Aus einer Hundertstelsekunde Chaos erhältst du eine langgezogene, geordnete Tonsequenz. Das sagt Matthias. Und du weißt, Matthias kennt sich aus in der Ökonomie. Entspricht der heutigen Gesellschaft, die aus dem kleinsten Dreck etwas macht, die alles für sich gewinnt und unter dieser absoluten Verwirklichung alle Möglichkeiten untergräbt. Die Melodie wurde als Schallplatte verkauft. Du hast das Gefühl, wir sind in eine Sackgasse geraten. Wenn man in eine Sackgasse gerät, kann man umdrehen und die Entfremdung, die wir zu spüren meinen, wird schwächer, wenn wir die Angst vor dem Fremden verlieren. Was aus der Frankfurter Schule geworden ist, fragst du. Sie ist zu Schülern gekommen. Zu Jürgen Habermas lese ich, zu Oskar Negt, Alfred Schmidt, Albrecht Wilme. Aber wie solche Schulen zu Schülern kommen, ist mir niemals ein Begriff gewesen. Es sind doch ideale Schulen, Ideenschulen. Wie kann man annehmen, da gäbe es ein Gebäude, in das die Schüler eintreten könnten? Wo sollen sie hin? Sie finden ja gar kein Haus. Und worunter sie stehen, ist der freie Himmel, der vielleicht im sonnigen Griechenland noch diese Versammlung der guten Geister möglich gemacht hat. Heute, im Zeitalter des Umweltverbrauchs, stehen sie dort. Schwer fallen die Ketten der Konkurrenzgemeinschaft. Schüler mit trüben Gesichtern, dick vermummt. Sie sehen nichts vor Industrieabgasen. Wohin ist Jürgen Habermas gegangen? Erst 1929 geboren, sehr schnell Professor geworden, hat das Bild der intellektuellen Landschaft der BRD sehr schnell geprägt. Ein Shootingstar nennst du das. 1965 hat er mit Weizsäcker zusammen die Leitung des Starnberger Instituts übernommen. Mit welchem? Nicht mit dem Mann der Wirtschaft und der Kirche und des Staates, sondern mit dem Physiker und Philosophen Weizsäcker zusammen. Und wenn du, Hans, als Student und Taxifahrer, dich nun hilflos umdrehst und die vielen spiritistischen Gestalten anstarrst, die Physiker und Philosophen, die Hausfrauen, die Arbeitslosen, die Männer der Wirtschaft, der Kirche, des Staates, die, körperlos und nur in Sprachfetzen gekleidet, durch die Massenmedien hindurch um dich herumtanzen. So kannst du dir vorstellen, was Adorno gemeint hat, wenn er vom Tod des Individuums schreibt. Was für eine Möglichkeit der Erfahrung wird von Habermas festgehalten? Eine immaterielle. Nimm an, du wolltest die Praxis zurückerobern. Die Realität aber erschiene dir weit weg, aus dem Bereich des Subjekts verbannt. Du ständest nun in der Sprache zwar, diesem Asyl der Obdachlosen, die Welt aber, der schwankende Boden der Wirklichkeit, wäre endgültig weggerutscht. Du hängst in der Luft. Wo bleibt die Wahrheit? An die Welt reicht sie nicht mehr heran. In dieser gibt es nur noch die Objektivität der Erfahrung. Wahrheit wird, im wahrsten Sinne des Wortes, umgeworfen. Horizontal liegt sie flach auf der Ebene der Intersubjektivität. Etwas ist so, sagst du. Der Ball ist rot, der Tag schön, das Radio laut. Und indem du das sagst und scheinbar die Fühler ausstreckst zur Welt, schreckt Habermas auch schon zurück. Natürlich fliegt der Ball durch die Luft, durch die Welt. Entscheidend dabei ist, dass du es aussprichst. Behauptest du es? Fürchtest du es? Willst du jemanden überzeugen? Du willst niemanden überzeugen, sagst du? Wirklich nicht. Hier setzt die Arbeit des Gesprächsanalytikers ein, der nach dem Beispiel des Psychoanalytikers hinterfragt, was uns hinter unserem Rücken an Vormeinungen, Weltansichten, Ideologien bestimmt. Auf der individuellen Ebene sucht der Analytiker beim Patienten den Sinn des durch Veränderung, Verdrängung verdorbenen Textes zurückzugewinnen. Diese Reflexion will Habermas gesellschaftlich übertragen. Hier beginnt sein Diskurs. Besteht ein Konsens? Ist es wahr, was du sagst? Verständlich? Fürchtest du dich etwa und willst du wirklich niemanden überzeugen? Ein wahrer Konsens entsteht dann, wenn bei der Analyse der Sprechakte bei allen Partnern reziproke Geltungsansprüche festgestellt werden. Wenn ich dich nicht und du mich nicht anschmierst. Wenn wir nach dem Kriterium eines imaginären guten Lebens in herrschaftsfreier Kommunikation zwischen zwanglosen und in Gewaltzusammenhängen zustande gekommenen Konsens unterschieden haben, dann hat unser emanzipatorisches Erkenntnisinteresse ausgespielt. Wahrheit und Erfahrung bleiben getrennt. Das ist es, fragst du? Das ist es, sagt Habermas. Die Frankfurter Schule, ihre Schüler sind liberal, sagst du, tolerant. Hans, ach Hans, hör doch. Es ist die Liberalität derer, die ohnehin das Sagen haben. Die Toleranz der Mächtigen. Eins musst du beachten und, wenn man lernen kann, aus der Frankfurter Schule lernen. Das Ziel der Theorie, jeder Theorie, der Sprache überhaupt, ist die Praxis. Diese ist an Welt gebunden, an das, was ist und das, was sein könnte. Um dieser Differenz willen werde ich Schluss machen, hier, mit dem Diskurs. Wenn man redet und nur redet und redet und redet, wird nichts wirklich.
Vom Saarländischen Rundfunk hörten Sie eine Literatursendung Versuch, einem Freund die Frankfurter Schule zu erklären. Renate Marschner las ihren Essay Die Immigration der Dialektik oder Die Dialektik der Immigration. Die Redaktion der Sendung hatte Arnfried Astl. Renate Marschner sucht einen Verlag für das Manuskript ihres Romans Der Engel der Geschichte, auf den wir in einer anderen Sendung hingewiesen haben. Im Akademischen Verlag Stuttgart ist 1981 die Dissertation von Renate Marschner über den Mann ohne Eigenschaften von Robert Musil erschienen. Utopie der Möglichkeit, ästhetische Theorie.